Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, was gehört dazu, wenn wir Ostern feiern? Viele würden sagen, Ostereier, Osterhasen, zumindest aus Schokolade, eine schöne Osterdekoration, ein Osterlamm aus Fleisch oder aus Teig, süßem Teig. Was gehört noch dazu, wenn wir Ostern feiern? Für die Schüler natürlich Osterferien, für viele Osterurlaub und für einige heute früh schon der Osterfrühgottesdienst, heute Morgen schon um 6 Uhr. Und dann anschließend rüber ein ausgedehntes Osterfrühstück im Gemeindehaus. Was gehört dazu zu Ostern? Natürlich irgendwann ein Osterspaziergang. Es ist zwar heute jetzt vom Wetter her wieder ein bisschen kälter geworden, gestern war schon schön warm, aber die Aussichten sind gut. Morgen soll es warm werden, Dienstag, und da freut man sich, nach nassem, langem, kalten Winter endlich, wenn es wärmer wird, wenn die Sonne wieder lacht, wenn die Natur erwacht. Und so hat es übrigens auch schon Goethe empfunden im Jahr 1808, als er in der Nähe von Leipzig seinen Spaziergang gemacht hat. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünen Hoffnungsglück, der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. So hat er gedichtet. Ostern, für Goethe der Frühling, das Erwachen. Ostern heißt, das Leben kommt wieder zurück und der Frühling zieht auch einen Dr. Faust, der sich vorher umbringen wollte, wieder ins Leben zurück. Und Goethes Osterspaziergang, er bestaunt dann dieses Erwachen der Natur, dass das Leben siegt und dass die Menschen erwachen. Und dann schließt er, ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Seit geraumer Zeit gibt es im Deutschlandradio die Serie Spaziergang mit Prominenten. Und dann machen Moderatoren mit Prominenten einen Spaziergang in deren Heimatstadt. Zum Beispiel mit dem ehemaligen Handballnationaltrainer Heiner Brandt ging es da mal durch Gummersbach. Oder mit dem Sänger von Die Prinzen, Sebastian Grumbiegel, durch Leipzig. Oder mit Joschka Fischer durch Viele identifizieren ja Joschka Fischer mit Frankfurt am Main, weil er hier, der spätere Außenminister, Karriere gemacht hat als Straßenkämpfer und Hausbesetzer. Aber seine Kindheit hat Fischer in Langenburg in Baden-Württemberg verbracht. Welche Schuhe er da als Kind angezogen hat in dieser württembergischen Heimatstadt, das ist nicht überliefert. Besser bekannt ist ja, welches Schuhwerk er bei seiner Vereidigung als hessischer Umweltminister anhatte 1985. Es waren weiße Sneaker, wir würden sagen Turnschuhe, die mittlerweile sogar einen Platz im Museum gefunden haben. Manchmal kann man aber auch als ganz normaler Spaziergänger unverhofft auf Prominente treffen. So ging es einem Balinger Spaziergänger. Er war unterwegs und wen trifft er da? Winfried Kretschmann, Ministerpräsident, und seine Frau Gerlinde dabei. Mit dem Fahrrad sind sie gekommen und dann gab es ein kleines Gespräch und dann hat er gefragt, der Spaziergänger, ob man ein Foto machen darf, Landesvater und Bürger, und dann war er erstaunt über das freundliche Selbstverständlich. Aber er war genauso erstaunt, wie er sagt, über den alten Göppel, auf dem der Winfried Kretschmann gefahren ist, das alte Fahrrad. Ganz überraschend einen Prominenten getroffen beim Spazierengehen. Und im Neuen Testament, im Lukasevangelium, da wird auch berichtet von einem Spaziergang mit einem Prominenten, der allerdings zunächst unerkannt blieb. 3 Tage war es, nachdem Jesus gekreuzigt war und begraben wurde auf einer Straße, auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. 2 Männer sind unterwegs, 2 Männer, die bis vor kurzem zu den Anhängern von Jesus gehörten. Einer heißt Kleopas und sie sind am absoluten Tiefpunkt angekommen. Die Hoffnung geplatzt, der Glaube erfroren. Auch wenn einige Frauen behauptet haben, das Grab ist leer, er lebt. Aber sie wissen es ja besser. Tod ist Tod und Grab ist Grab. Schlimmer noch, Tod heißt, es war alles falsch. Alles falsch, was sie gehofft und geglaubt haben, sie hatten sich in Jesus geirrt. Keineswegs vom Eise befreit sind ihre Herzen, sondern sie gehen weg. Sie gehen weg von Jerusalem, sie gehen weg von den anderen Jüngern Jesu. Und sie wollen irgendwie diese schrecklichen Bilder und diese schrecklichen Tage irgendwie vergessen. Sie haben kein Auge für Blumen, kein Ohr für Vogelgezwitscher, für Frühlingsgefühle kein Herz. Und auf diesem Weg nach Hause, da trösten sie sich, soweit es geht, und sie bereiten sich wieder auf ihren Alltag vor. Und sie fragen sich, wie konnte das geschehen? Wie haben wir uns begeistern lassen? Und jetzt so geirrt? Wie haben wir uns so täuschen können? Was für ein Desaster, was für eine Schmach. Am Kreuz hing ihr Freund, der vorher so machtvolle Taten getan hat, der sogar den toten Lazarus aus dem Grab holt, aber selber wollte er nicht vom Kreuz heruntersteigen. Ein einziger Jammer, und so laufen sie immer weiter durch ihr Jammertal. Und dann kommt nach einiger Zeit ein Spaziergänger dazu. Sie mustern ihn gar nicht näher, denn sie sind ganz gefangen in sich selber, in ihrer Trauer, versunken, von Blindheit geschlagen. Und dann machen sie diesem Spaziergänger zunächst noch einen Vorwurf. Sie sagen, wie? Du weißt nicht, was hier passiert ist? Was da in Jerusalem geschehen ist? Und dann erzählen sie diese ganze Tragik. Das war ein Prophet, der war ein Mann Gottes, ganz nah bei Gott. Und dann von den herrschenden Priestern vom Hohen Rat ans Kreuz nageln lassen, unfassbar, unglaublich, ungerecht. 3 Tage ist es her, jetzt sind wir auf dem Nachhauseweg. Der Traum geplatzt, es ist aus. Eine Sache hat uns ein bisschen heute Morgen zwar irritiert, dass da ein paar Frauen kommen und was von einem leeren Grab erzählen und von irgendwelchen Engeln. Aber jetzt mal ehrlich, was Frauen so erzählen, bis der Tag lang ist. Und liebe Gemeinde, so verhalten wir uns doch. So reflexartig. Weil wir von der Erfahrung geprägt sind. Und die Erfahrung, die prägt uns so stark, dass wir gar nicht mehr offen sind für neue Dinge, für eine neue Sicht. Und das erinnert mich an 2 andere Spaziergänger. Und zwar ein jüdischer Rabbi und ein Pfarrer, die machen einen Spaziergang im Sommer. Es ist sehr heiß und sie machen ihren Spaziergang und sie kommen an so einem kleinen Weiher vorbei, in seinem kleinen See. Und da meint der Rabbi, komm, wir gehen da rein, wir baden. Sagt der Pfarrer, ich habe aber keine Badehose dabei. Sagt der Rabbi, habe ich auch nicht. Aber siehst du hier irgendjemand, ist nirgendwo irgendjemand, komm, wir gehen einfach unbegleitet da rein. Und die gehen beide rein und sie baden und erfrischen sich. Und dann steigen sie aus dem Wasser raus und gerade sind sie aus dem Wasser raus, biegt eine Wandergruppe ein aus ihrem Heimatdorf. Reflexartig bedeckt der Pfarrer mit seinen Händen den Bereich unter der Gürtellinie und der Rabbi mit den Händen vor die Augen. Und als die Gruppe vorbei ist, sagt der Pfarrer zu dem Rabbi: Warum hast du dein Gesicht verdeckt? Und das sagt der Rabbi: Also meine Gemeinde erkennt mich am Gesicht. Wir verhalten uns reflexartig. Wir sind gar nicht mehr oft offen für eine neue Sicht der Dinge. Und so war das bei den Emmaus-Jüngern ja auch. Sie waren von ihrer Erfahrung bestimmt und die Erfahrung hat ihnen ganz klar gesagt, Tod ist Tod. Grab ist Grab. Und wenn beerdigt ist, dann gibt es nichts mehr zu hoffen. Geistliche Blindheit, die ist etwas, was jeden von uns treffen kann. Manchmal geht es uns so ähnlich wie diesen beiden Jüngern. Wir sind innerlich oder äußerlich vielleicht auf diesem Weg nach Emmaus. Wir ziehen uns zurück, wir gehen auf Distanz, wir nehmen Abstand. Wir nehmen Abstand von der Gemeinde, von anderen Christen. Wir nehmen Abstand vielleicht auch von Gott, von Jesus. Und warum? Vielleicht auch, weil wir eine Enttäuschung erlebt haben. Weil wir irgendwie gebetet haben, irgendwas von Gott erwartet haben. Und das ist nicht so in Erfüllung gegangen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und jetzt sind wir enttäuscht. Vielleicht sind wir aber einfach auch ausgebrannt wegen unserem unermüdlichen Einsatz für Jesus, für die Gemeindearbeit. Vielleicht entfernen wir uns aber auch von der Gemeinde, weil uns dort Leute gekränkt haben. Oder man hat vielleicht in der Gemeinde große Dinge gehört, große Glaubenswahrheiten, und man hat gemerkt, das ist aber nur eine fromme Fassade. Kein echtes Leben, keine echte Liebe. Und das macht bitter, das macht traurig, das macht dann mutlos. Vielleicht aber auch ist es eine Schuld im Leben, wo wir nicht mit fertig werden. Und alle diese Gründe, die haben eines mit diesem Weg nach Emmaus gemeinsam, sie machen uns blind. Sie verdunkeln die Wirklichkeit, sie verstellen den Blick darauf, dass Jesus da ist, dass er mit uns geht. Wir merken das gar nicht, dass er vielleicht schon lange neben uns steht, während wir noch über all das reden, was schiefgegangen ist, während wir über das reden, über unseren Frust, über Glaube und Gemeinde, über unsere Enttäuschungen, Verletzungen, Ratlosigkeit. Dieser prominente Spaziergänger mit diesen beiden Jüngern, der hört zu. Er hört zu, lange hört er zu. Und als sie dann ihren ganzen, sozusagen ihren Frust und ihre Fragen und ihre Ratlosigkeit und all das von der Seele geredet haben, dann ergreift er das Wort. Und dann sagt er zu ihnen: Mensch, Leute, ihr seid aber mal schwer von Begriff. Und dann macht er mit ihnen in aller Kürze sozusagen einen Bibelkurs durchs ganze Alte Testament. Er zählt den roten Faden in der Bibel der Juden, im Alten Testament, all diese Geschichten, die da stehen. Und er sagt: Schaut mal, alle diese Geschichten, die haben alle ein Gefälle hin zu diesem Messias, zu diesem Retter. Und das alles, der Verrat, die Einsamkeit, die Gefangennahme, Urteil, Folter, Spott, der Gang nach Golgatha, der elende Tod, all das musste sein und wurde so vorhergesagt. Da reden doch schon die Schriften davon. Es muss sein. Er starb, weil er eure Schuld auf sich genommen hat. Aber er blieb nicht im Tod. Und als er das so erzählt, dann merken die zwei, das wird jetzt richtig spannend, das wird immer interessanter. Sie bekommen Sehnsucht nach mehr, ihr Herz, das brennt, so wie bei einem Wissenschaftler, der kurz vor einer Entdeckung steht und ganz kribbelig wird. Aber dann kommen sie an den Ort, dort, die Sonne geht unter, sie sind nahe am Ziel und sie sagen zu diesem Spaziergänger, bleib bei uns. Komm, wir laden dich ein zum Abendessen, bleib hier bei uns. Und dann sitzen sie beim Abendessen. Und dann übernimmt dieser Spaziergänger, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, die Rolle des Hausvaters. Er nimmt das Brot, er dankt, er bricht es, er gibt es ihnen. Und in diesem Moment, da gehen ihnen auf einmal die Augen auf. Und in diesem Moment erkennen sie, das ist Jesus. Das ist Jesus, das ist unser Retter, unser Heiland. Er lebt, er ist nicht tot. Und dann passiert zweierlei. Das erste ist, Jesus verschwindet vor ihren Augen. Und das zweite ist, sie kehren, obwohl schon Abend ist, zurück nach Jerusalem. Das Herz brennt wieder. Brannte nicht unser Herz, sagen sie. Und das heißt, im Gespräch mit Jesus, im Hören auf Jesus, im Hören auf sein Wort kann genau das auch bei uns passieren, dass unser Herz wieder Feuer fängt, dass unser Glaube wieder Feuer fängt. Und dann laufen sie zurück nach Jerusalem, sie wagen es, sie gehen zurück zu den anderen und sie erzählen, was sie erlebt hat. Und kein Lamentieren mehr, kein Reden über das, was schiefgelaufen ist, sondern was Jesus ihnen erzählt hat und erklärt hat. Und das macht die anderen froh. Und plötzlich können sie sagen, ja, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus lebt, mit ihm auch ich. Er lebt und er wird auch mich von den Toten auferwecken. Und seht ihr, das ist Ostern. Wohlgemerkt, diese beiden Jünger, das waren ja nicht zwei leichtgläubige Spinner, die da irgendwie auf dem Spaziergang irgendwie drüber nachsinnen, was sie für eine Geschichte erfinden wollen für Ostern. Sondern das sind zwei Menschen total traurig. Menschen, denen alles zerbrochen ist. Aber sie hatten Scheuklappen auf den Augen. Sie hatten träge Herzen. Aber gerade zu diesen beiden, die mit den Scheuklappen, die mit dem trägen Herzen, mit dem kalten Herzen, genau zu diesen zweien kommt Jesus. Warum? Weil es ihm nicht genug ist, dass er den Tod bezwungen hat, sondern es ist ihm erst genug, wenn seine Jünger wieder froh werden, von Herzen froh werden. Er will nicht alleine Ostern feiern, sondern zusammen mit uns. Er will, dass aus stumpfen Herzen brennende Herzen werden. Ihm ist es erst genug, wenn uns die Augen aufgehen, beim Abendmahl zum Beispiel, und wir erkennen, ja, er ist da, er lebt. Er ist auch für mich gestorben, er hat den Tod bezwungen. Er ist da und er geht mit. Liebe Gemeinde, auch wir sind unterwegs. Wir sind auch unterwegs auf unserem Osterspaziergang. Wir alle waren heute schon unterwegs, nämlich hierher zum Gottesdienst. Wie gesagt, manche waren schon heute Morgen unterwegs, schon vor 6 Uhr zum Frühgottesdienst. Das macht man doch nur, wenn einem der Glauben wichtig ist. Und trotzdem kann es sein, dass diese tiefe Gewissheit, diese österliche Gewissheit, diese Hoffnung, dass wir merken, die fehlt mir in meinem Herzen. Klar, Ostern steht auf dem Kalender. Und vielleicht haben Sie heute Morgen schon Ostereier gegessen auf dem Frühstückstisch. Aber die Emmaus-Geschichte zeigt etwas auf eine sehr liebevolle und auf eine sehr menschliche Art. Dass nämlich Ostern dann richtig Ostern wird, wenn wir eine Begegnung, eine Erfahrung machen mit dem Auferstandenen. Geht es uns nicht manchmal wie diesen Osterspaziergängern, die den Prominenten in der Mitte nicht erkennen? Wir sind oft blind für diese unsichtbare Welt, die sich um uns ausbreitet. Unsere Herzen sind träge. Und das finde ich so tröstlich. Ich finde es so tröstlich, dass gerade deswegen auch diese Geschichte in der Bibel steht. Diese Geschichte von diesen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus. Mit dieser Geschichte, da soll was deutlich werden, dass Jesus uns sagt, ja, so seid ihr und ich weiß es. Ich weiß, ich kenne euch. Und doch, ich bin da. Ich bin euch nahe. Ich bin unsichtbar an eurer Seite. Verlasst euch darauf. Besser noch, lasst es euch zusprechen immer wieder, ob ihr es spürt oder ob ihr es nicht spürt. Und auch wenn eure Herzen keineswegs vom Eise befreit sind, es gibt für euch Hoffnung, dass aus eurem trägen Herzen ein brennendes Herz wird. Eure Augen können sich öffnen. Euch darf ein Licht aufgehen. Vielleicht in dem Moment, wenn ihr das Abendmahl feiert. Und wenn ihr das beim Brotbrechen hört. Mein Leib für dich gebrochen. Mein Blut für dich gegeben, für dich vergossen. Ich, Jesus, ich bin bei dir. Ich bin bei dir und ich bin nicht gegen dich, sondern ich bin bei dir und für dich. Und ich bin lebendig und nicht tot. Und du darfst bei mir sein, trotz trägem Herzen, trotz Zweifel und Resignation. Du bist unlöslich verbunden, fest verwachsen mit mir, dem Lebendigen. Liebe Gemeinde, auch wir dürfen unseren Lebensweg gehen, und zwar mit dem Prominentesten aller Prominenten an unserer Seite, mit Jesus. Und wir haben vielleicht eine Ahnung, das ist damals geschehen, es ist immer wieder geschehen, und das heißt doch, warum sollte es nicht auch heute bei mir geschehen? Auch wenn das Herz schwer ist. Ja, wir laufen nicht weg, denn wir hören doch, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Und dann dürfen wir das auch so sagen. Herr, bleibe bei uns. Herr, bleibe bei uns. Wir sind so dankbar, dass du mit uns gehst. Mit uns Leuten mit dem trägen Herzen. Wir sehen dich nicht und das macht es oft so schwer. Wir finden es schwer, deine Gegenwart vor Augen zu behalten und wir vergessen es oft. Aber du bist da. Und wir wollen heute neu sagen, ja, du und ich, wir gehören zusammen. Wir sehnen uns danach, dass du uns die Augen öffnest, immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir das Abendmahl feiern und wir bitten dich, Herr, bleibe bei uns, hab Geduld mit uns, führe und leite uns, bis wir dich am Ende der Tage von Angesicht zu Angesicht sehen, bis alles Zweifeln dann und alle Blindheit einmal ein Ende haben. Und Gottes Volk sagt Amen.